Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch sehr herzlich und freue mich, dass ich zum dritten Mal inzwischen Ihr Gastgeber dieser Diskussion Europa in den Medien, Medien in Europa sein kann. Unser Thema heute heißt als Oberthema für den Tag alles durch die nationale Brille, Fragezeichen, darauf legen wir Wert, weil es natürlich die Frage ist, ob es so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit gibt, wie die aussieht, wünschenswert ist. Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hat kürzlich, das ist jetzt aber auch schon wieder ein knappes halbes Jahr her, einen europäischen Multikanal angeregt, ja mehr oder weniger gefordert, aber die Realität, was europäische Öffentlichkeit angeht, sieht ein bisschen anders aus, egal in welchem Land, egal über wir gucken oder in welches Thema wir reden, ob es nun Flüchtlinge, die europäische Verfasstheit, die Zuständigkeiten, Finanzen gibt. Immer zeigt sich, die Sicht auf Europa und die Ansichten von Europa werden im Wesentlichen durch nationale Befindlichkeiten und Stimmungen geprägt. Mehr noch, auch die Lösungsvorschläge, die da vorgebracht werden im europäischen Raum, werden immer häufiger vorrangig von nationalen Interessen geleitet. Wie sehr also prägen nationale Sichtweisen den Blick auf Europa? Wie sehr behindert das den Einigungsprozess möglicherweise? Ist das alles unausweichlich oder vielleicht gar nicht so schlimm? Weil wir natürlich in Europa in den Medien reden, ist die Frage natürlich auch, welchen Anteil haben die Medien daran? Sind sie Ursache oder Wirkung? Liegt es mehr an der Politik? Beschleunigen oder bremsen die Medien europäisches Denken oder Handeln? Diese und andere Fragen will ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Als da sind, zu meiner Rechten als erstes Dr. Ulrike Gero. Schönen guten Tag. Die Politikwissenschaftlerin und Volkswirtin beschäftigt sich an sehr, sehr vielen Stellen mit Europa immer wieder. Das alles aufzuzählen würde jetzt sehr weit führen. Ulrike Gero ist Gründerin und Direktorin des European Democracy Lab hier in Berlin. Sie hat 2013, glaube ich, mit Robert Menasse den Aufruf, das Manifest zur Gründung einer Europäischen Republik verfasst. Sie kommentiert europäische Politik in Zeitungen von Faz bis Taz, von Financial Times bis Le Monde und ist regelmäßige Gast in solchen Foren, sei es im Deutschen, sei es im Englischen, sei es auch im französischen Fernsehen. Zu meiner Linken, Maria Topalli, Dr. Maria Topalli. Sie ist die promovierte Juristin, wenn ich richtig informiert bin, hat in Athen studiert und ihre Dissertation aber in Frankfurt am Main abgelegt. Sie arbeitet heute im Nationalen Zentrum für Sozialforschung, EQQE, in Athen. Sie ist Lyrikerin, sie ist Übersetzerin in so einer Spannbreite von Rilke bis Habermas. Das ist ja auch schon mal was Besonderes. Und mit dem deutsch-griechischen Verhältnis beschäftigt sich Maria Topalli nicht erst seit der jüngsten, na nennen wir es mal, Beziehungskrise zwischen den beiden Städten. Neben mir Dr. Jens Lucht, auch Jurist und Politikwissenschaftler, arbeitet zurzeit als Lehrbeauftragter der Uni Zürich. Das bei Publizisten und Sozialwissenschaftlern, glaube ich. Forschungsschwerpunkte europäische Öffentlichkeit und Identität, Medienöffentlichkeit und politischer Prozess und zuletzt Medien und Populismus. Ich glaube, das passt ganz gut zu unserem Thema heute. Insofern schönen guten Tag auch Ihnen, Herr Lucht. Und last but not least, Rolf-Dieter Krause. Wenn man deutsche Fernsehzuschauer fragen würde, würden die meisten wahrscheinlich antworten, unser Mann in Brüssel. Gefühlt seit Ewigkeiten steht er auf dem Saint-Cantonnet und erklärt dem geneigten Publikum, wie denn die Politik in Krisen oder schwierigen, langsamen oder schnellen Prozessen zu beurteilen ist. Und de facto ist er auch seit 15 Jahren Leiter des Studios in Brüssel. Der war Anfang der 90er Jahre auch schon mal 5 Jahre da. Ich kann bezeugen, er hat zwischendrin auch schon mal was anderes gemacht. Aber die Erfahrung in Brüssel spricht deutlich dafür. Deswegen auch die kurze Einstiegsfrage an Rolf-Dieter Krause, den Medienmann. Gibt es überhaupt sowas wie eine europäische Öffentlichkeit?
Nein, natürlich nicht, kann es auch nicht geben, wird es auch nie geben. Wir alle leben in unseren Kulturen und die Kulturen, damit meine ich nicht Literatur oder Malerei, sondern ich meine politische Kulturen, aber auch Medienkulturen, die sind verschieden. Um nur ein Beispiel zu erwähnen, überall in Europa gibt es auf dem Papier jedenfalls Pressefreiheit, und trotzdem verstehen wir sehr unterschiedliche Dinge darunter. Also muss gar nicht von Ungarn reden, sondern alleine, wenn man sich vorstellt, dass in Frankreich der Staatspräsident den Chef von France Télévisions, also der beiden, und das ist das Unternehmen, das France 2 und France 3, also die beiden öffentlichen Kanäle, ausstrahlt, dass der Staatspräsident den Chef ernennen kann. Also die Vorstellung, dass Frau Merkel einen gemeinsamen Intendanten von ARD und ZDF ernennen könnte oder abberufen könnte, die würde uns, glaube ich, völlig quer runtergehen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, dass das auch gar kein Mangel ist. Wir alle tragen unsere Kultur in uns. Das ist ein Stück von Europas Reichtum. Die Frage ist, ob es sich bei unserer Arbeit auf die eigene Sichtweise beschränkt. Ich sage das gleich. Ich gucke auf die europäische Politik erstmal durch die deutsche Brille, und zwar ganz bewusst, weil ich für ein deutsches Publikum arbeite. Und das ist das Publikum, das ich adressieren muss. So, und was ich gerne hätte, und da können wir dann über das Scheitern reden, wir wollen dem Publikum eigentlich auch andere Sichtweisen nahebringen. Und da beginnt eine ganz traurige Geschichte. Und da lasse ich mir den Ball nicht zuschieben, sondern den spiele ich ganz leicht wieder zurück an die Politik. Wir machen eine Sendung, für die wir Interviewpartner einladen können zur europäischen Politik. Wir handeln uns für jede Ausgabe dieser Sendung von ausländischen Politikern Absagen ein. Und zwar im Dutzend. Egal aus welchem Land. Also Luxemburg ist die Ausnahme, und ich will auch sagen, warum das so ist. Die erreichen natürlich über uns nicht ihre Wähler. Und Politiker sehen Medien an als ein Instrument, um ihre Wähler zu erreichen. Die Deutschen in Brüssel kriege ich alle. Ich kriege auch einen Luxemburger, vielleicht noch einen Österreicher. Franzosen nicht, Spanier nicht, Griechen überhaupt nicht, etc. etc. So, und das ist, und da, glaube ich, sind die Ansatzpunkte. Also die Träumerei von einer europäischen Öffentlichkeit. Also es gibt nicht mal eine deutsche Öffentlichkeit, wenn es um die Probleme von Bergbauern oder Hochseefischern geht. Und das wird in Europa auch ewig so bleiben.
Das gebe ich jetzt direkt weiter an Sie, Frau Gerob. Wenn ich Ihre Webseite aufmache, finde ich als ersten Satz: Ulrike Gero ist eine Publizistin, die sich der Idee der Respublica Europae verschrieben hat. Also einer europäischen politischen Öffentlichkeit. Was sagen Sie dazu? Kann die Wirklichkeit werden vor dem Hintergrund, was Rolf-Dieter Krause da gerade sagt?
Also erstmal, Respublika heißt ja das öffentliche Gut, ja. Insofern die Europäische Republik als normative Unterfütterung eines Diskussionsangebotes, wie wir Europa anders machen können. Aber natürlich, Herr Krause, Widerspruch, dafür sitzen wir auch hier. Erstmal glaube ich, dass wir zwischen Medienkulturen und europäischer Öffentlichkeit unterscheiden müssen. Also ich bin bei Ihnen, dass wir unterschiedliche Medienkulturen haben. Also als Deutschland haben wir auch nie sowas hervorgebracht wie die BBC und Commonwealth und so. Da bin ich ganz bei Ihnen, auch bei diesen Nominierungen der französischen Presse. Zu Ungarn ist natürlich nicht, dass die Ungarn sich jetzt entschieden haben, die Pressefreiheit abzuschaffen, sondern das ist leider die Quintessenz von einer doch sehr problematischen Regierung dort. Aber hier ist der entscheidende Punkt. Wir haben eine europäische Öffentlichkeit allein. Also erstmal würde ich ja sowieso nie sagen. Ja, also ich meine, zu verstehen, dass sich immer alles ändert, ist, glaube ich, schon
zu
mal das.
Zu meinen Lebzeiten.
Ich würde Ihnen da auch gerne widersprechen wollen, weil Sie das tröstet. Ja.
Boah, das ist nicht mehr so lange.
Also ich würde jetzt mal gerne sagen, selbst ich, die ich mich als Europäerin bezeichne, hätte vor 10 Jahren Ihnen nicht den Namen des griechischen Finanzministers sagen können. Heute weiß das so ziemlich jeder, sogar meine Mutter. Ja. Das heißt, wir haben doch gerade in den letzten 2, 3, 4 Krisenjahren einen Prozess erlebt, dass irgendwo mal klar war, wenn da in Griechenland was passiert und ein Referendum ist, kriegen wir hier alle Stress. Was haben wir für einen Stress bekommen, als die Griechen, das eine Referendum haben wir ja mal abgesagt, also im April 2012 haben wir den Griechen mehr oder weniger gesagt, bitte, also das können wir jetzt mal lassen. Aber am 5. Juli haben wir das nicht mehr gesagt und wir hatten Stress. Das heißt, eine europäische Öffentlichkeit ist natürlich nie, dass da alle sind. Aber machen wir uns nichts vor. Also ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass Politik elitistisch ist, erstens, und dass es auch für die ist, die sich dafür interessieren, und dass das auch so sein darf und dass sich nicht jeder für Politik interessieren muss. Das heißt, wenn die europäische Öffentlichkeit, also ich will damit sagen, wir haben ein Recht auf politische Faulheit. Ja, meine Mutter interessiert sich noch nicht mal so sehr dafür, was in Berlin los ist. Da ist doch die Frage, wo ist der Horizont ihres Lebensumfeldes? Und das ist doch in dem nationalen Kontext nicht anders als mit Blick auf Europa. Im Wesentlichen unterscheiden wir doch hier zwischen Leuten, die politisch interessiert sind und nicht interessiert sind. Und da mal hinzugucken, zu sagen, was passiert denn da? Nämlich, dass die heute politisch interessiert sind, de facto Europa mit integrieren, während die anderen das sozusagen selbst auf der nationalen Ebene nicht tun. Da ist doch der eigentliche Divide. Das würde ich argumentieren. Auf der anderen Seite ist die Frage, letzter Satz, was sind denn hier Medien? Also wenn Sie auf die Zeitungsmedien oder natürlich Fernsehmedien gucken, da würde ich Ihnen, nehmen Sie es mir nicht übel, aber als erstes mal sagen, meine Kinder wissen gar nicht mehr, was Fernsehen ist. Ja? Die kennen bestenfalls noch YouTube-Clips und Netflix, aber Fernsehen, das ist schon wirklich eine ganz alte Baustelle. Das heißt, da tut sich doch richtig was. fragen Sie meine Söhne.
Sie, und Sie deren
damit will ich nur sagen, diese Internetrevolution, die wir ja, die steht ja hier auch in einer der Wörter, die wenn wir die mitdenken, dann haben wir doch eine Grenzziehung zwischen den sogenannten sozialen Netzwerken und den jungen Medien und den anderen Medien, wo doch man schon behaupten kann, dass in den ganzen sozialen Netzwerken ein europäischer Diskurs längst stattfindet, nur dass dieser Diskurs noch nicht angemessen transportiert wird in einen nationalen öffentlichen Raum. Da würde ich Ihnen recht geben. Insofern ist die eigentliche Frage, wie kriegen wir diesen jungen europäischen Diskurs transportiert in die älteren Medien, die da offensichtlich noch nicht fähig sind, mit diesem Diskurs umzugehen.
Jetzt sehen Sie das Problem schon in dieser Spannbreite von zwei Äußerungen mit vier Diskussionsteilnehmern und vier Runden, die wir uns vorgenommen haben. Das Thema ist verdammt groß. Ich bitte Sie alle, wir kommen nacheinander durch, aber wir kriegen nicht alles auf einmal hin. Sonst ist es Frau Topalli, Sie sind eben auch angesprochen worden an dieser Frage. Ich habe eine kurze Frage dazu, mit aller Antwort von Ihnen natürlich. Wann haben Sie das letzte Mal so etwas wie ein europäisches Wir-Gefühl, also ein Gemeinschaftsgefühl gehabt?
Also ich habe es, glaube ich, ständig. Das ist bei mir noch nicht ausgegangen. Hoffentlich wird es auch nie ausgehen. Darf ich ein Wort sagen zu dem, was Herr Krause gesagt hat? Also Sie haben vollkommen recht, dass es keine europäische Öffentlichkeit gibt. Aber ich bin der Meinung, dass es eine geben muss. Vielleicht gibt es die Ansatzweise hier in dem Bereich und nicht in dem anderen. Aber denken Sie zum Beispiel, Sie haben das gesagt mit dem Recht des Premierministers in Frankreich, der Staatspräsidentin in Frankreich. Ja, aber denken Sie doch an den Umweltschutz. Also wenn man das so gemacht hätte, wie Sie das eben gesagt, dann hätten wir keinen Umweltschutz in Europa. Weil da hat zum Beispiel Deutschland auf jeden Fall Pionierarbeit geleistet. Und für mich ist das so, also Europa muss in die Richtung gehen und dem guten Weg folgen. Und also eben in dem Fall vielleicht sollte man in die Richtung von Deutschland und vielleicht auch Großbritannien gehen, also für mehr Unabhängigkeit in den Medien. Und das wäre für uns alle, also auch für die anderen Länder gut. Ja, also das ist nicht, also Europa ist ein dynamischer Prozess. Man sollte nicht beharren auf diesen Unterschieden, sondern eben versuchen, den mittleren und besten Weg zu gehen.
Sagen Sie auch heute, nachdem viele Ihrer Landsleute das, was aus Europa im letzten halben, dreiviertel Jahr gekommen ist, ja nicht so sehr nett aufgenommen haben?
Ja, also das ist ein schwieriges Thema natürlich. Aber Sie wissen, das ist selbst in dem griechischen Diskurs sehr widersprüchlich. Das heißt, wir haben einerseits dieses 61% vom Referendum im Juli und wir haben gleichzeitig nach den Umfragen 75% für den Euro. Irgendwas stimmt da nicht, nicht wahr? Und da, glaube ich, muss eben Arbeit geleistet werden. Mhm. Und zwar auch über die Medien. Ja.
Herr Lucht, eine der Voraussetzungen für sowas wie eine europäische Öffentlichkeit, wenn, ob es sie nun gibt oder sie zu schaffen ist und in welcher Form, wäre ja sowas wie eine europäische Identität. Sonst gäbe es ja wahrscheinlich keine Öffentlichkeit dafür. Das ist eines Ihrer Forschungsgebiete. Gibt es sowas wie eine europäische Identität, bewusst auch bei den einzelnen Menschen in den Ländern?
Naja, das ist ja so ein bisschen die Huhn-und-Ei-Frage, dass ich immer erst Öffentlichkeit, dann Identität, erst Identität, dann Öffentlichkeit. Ich würde erst sagen, es muss sich schon erstmal ein öffentlicher Diskurs etablieren, um sowas wie ein, ich bin mit Identität sowieso immer so ein bisschen schwierig, ich bin da eher bei Max Weber mit Gemeinsamkeitsglauben. Ich finde das eigentlich einen sehr viel schöneren Begriff, den wir auch für Europa, wenn es denn eine, ja, echte, wirklich solidarische Gemeinschaft werden soll, dann muss das natürlich entstehen. Ich glaube aber, dass es davor den Kommunikationsraum braucht. Und da bin ich mit Herrn Krause einverstanden, aber nicht hundertprozentig. Die Forschung ist eigentlich seit langem davon weg, dass man sagt, es gibt die Öffentlichkeit in Form von europäischen Medien. Das können wir vergessen. Also da gibt es so ein paar Relikte mit Euronews, die eigentlich, für die sich kein Mensch interessiert oder nur ein kleines Publikum. Was wir aber erforschen seit langer Zeit, das haben wir auch über 6 Jahre gemacht, ist die Fragestellung nach der Europäisierung einer der nationalen Medienarenen. Und ich meine, Herr Krause ist ja ein Beispiel für diese Europäisierung. Er sitzt ja da. Vor 60 Jahren wäre er wahrscheinlich noch nicht da gesessen. Da hätte es noch keinen Korrespondent in Brüssel kurz nach den Römer Verträgen gegeben. Nur ein kleines empirisches Datum vielleicht am Anfang, weil wir ja zur Kürze gemahnt wurden. 1957 haben wir mal die Presse in 6 europäischen Ländern gescannt. Sie wären erstaunt gewesen, wie absolut wenig über die römischen Verträge da drin gestanden ist. Fast gar nichts. Also in der FAZ haben wir, glaube ich, 12 Artikel gefunden. Größere, längere Artikel. Wenn Sie jetzt mal 50 Jahre weitergehen, 2005, Verfassungsdebakel, wie es ja die Medien in Deutschland genannt haben, da haben wir in demselben Forschungsdesign mehrere tausend Artikel gefunden. Also ich glaube, das ist der Weg, den wir hier diskutieren müssen. Findet eine Europa-Beobachtung, genau wie Sie gesagt haben, statt? Also dass da natürlich der französische Politiker kein Interesse hat, zu Ihnen zu gehen, ist klar. Er muss sich ja nicht legitimieren gegenüber der deutschen Öffentlichkeit. Da bin ich wiederum bei Frau Gero auch, dass man vielleicht sich mal überlegt, eben etwas mehr Demokratie zu wagen. Wir sind ja hier in der Ebert-Stiftung, das mal auf europäischer Ebene zu machen, dass sich diese Leute auch legitimieren müssen oder müssten. Das wäre vielleicht mal interessant, aber ich glaube, das wird es auch zu meiner Lebzeit in der EU wahrscheinlich nicht unbedingt geben. Aber ich glaube, das muss der Weg sein. Die Frage, bildet sich ein Kommunikationsraum, nicht einheitliche Medien oder sowas, oder ARD von Europa, was es da alles für Gespräche gab, sondern europäisieren sich nationale Medien.
Ja, dann machen wir es mal kleiner. Wir versuchen mal der Reihe nach durch das Ding durchzukommen. Kleiner würde ja bedeuten, dass es erstmal alle wichtigen europäischen Medien in der europäischen Hauptstadt mit einem großen Büro gibt, um von da aus zu berichten. Die Erfahrung ist, dass viele Private aus Brüssel zurückgegangen sind. So ziemlich alle. Für die ARD ist es ihr größtes Auslandsstudio. Jetzt kann man Rolf-Dieter Krause dafür loben oder die ARD, aber trotz alledem ist es sozusagen, in diesem Falle dem WDR, ist es sozusagen, es ist ein Einzelfall, während andere andersrum reagieren. Das könnten wir jetzt ja Land für Land durchgehen. Und es gibt immer verschiedene Reaktionen dazu. Nun wollen wir nicht der Einheitlichkeit das Wort reden. Aber wenn denn doch gleichzeitig viele Journalisten abgezogen werden, also eine Berichterstattung über Brüsseler und europäische Politik damit schwieriger wird, oder wird sie überhaupt damit schwieriger? Ist es so, dass sie eigentlich nationaler bleibt?
Also ich würde nochmal gerne auf die Verlagerung zurückkommen, weil also abgesehen davon, dass ich schon der Meinung bin, dass WDR und ZDF und ARD aussterbende Dinosaurier einer Medienlandschaft sind, die wir im Wesentlichen mit Presse und Hörfunk verorten, die in einer gewissen Internetdynamik jetzt mal, da müssen wir uns mal gucken, ja auch alle Radiosender auf Online oder auf Internetradio, wie auch immer, aber was sie an WDR nicht mehr haben, haben sie an Euractiv, das ist mein Punkt, oder an Public Sphere. Also es entsteht doch jetzt im Moment jeden Tag eine neue Plattform für Europa, Diskussion, die im Übrigen zum größten Teil multilingual sind, die jung sind, die dynamisch sind. Euractiv ist ein perfektes Beispiel von einer 6- oder 7-sprachigen Euronews-Plattform, die unglaublich ergiebig ist, die natürlich de facto Substitutionsleistungen macht, weil sie natürlich Korrespondentennetze, also wenn ich was wirklich wissen will, ist Euronews mein erster Klick, ja, da gehe ich nicht zu WDR oder zum ZDF, um über einen nationalen Sender was über Europa, ich bin das, und noch viele andere mehr. Und insofern glaube ich schon, dass wir das zusammendenken müssen. Also ich glaube, wir müssen eine Generationendynamik Sie sind der Medienwissenschaftler, aber sozusagen jede Generation hat doch ihr Medium. Und es ist doch interessant, also wenn Sie zu älteren Leuten gehen, ist doch immer, da läuft halt immer der Fernseher, weil das Fernseher war das Leitmedium, ja? Und dann haben sich ja dann irgendwie die Eltern immer drüber beschwert. So, heute beschwere ich mich drüber, dass meine Kinder vom Handy nicht loskommen, weil das Leitmedium meiner Kinder so ein Smartphone ist. Das heißt aber, es ist doch wirklich die Frage, was ist das Leitmedium, über das wir Öffentlichkeitsarenen schaffen, wo sind die zugänglich und wie sind die fragmentiert? Und da würde ich ganz klar auf die Fragmentierung setzen.
Ja, aber die Frage ist ja, wie viele Leute erreichen Sie damit überhaupt? Ich gebe die mal weiter an dieser Stelle.
Mit YouTube-Clips jede Menge, und zwar vielleicht mehr als...
Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Aber das ist ja nicht meine Meinung gefragt an dieser Stelle.
Ich stimme dem ja zu, das ist ja auch was Gutes, dass da nicht dieses Fernsehen da so, also dieser große Glamour-Apparat da auch dann noch mit der Aufgabe befrachtet wird, das Leitmedium zu sein, obwohl ich fürchte, das ist es immer noch für viele. Das finde ich gar nicht so gut. Dass da auch andere kommen, ja, auch gut. Aber Da will ich Ihnen gleich mal mit Euractiv, ja, wissen Sie, wie die finanziert werden?
Zum Teil von der Kommission.
Ja. So, also da werden die werden von Interesse geleiteten Institutionen finanziert.
Und der ARD ist nicht zufällig staatlich mitfinanziert?
Nein, die ARD ist nicht staatlich finanziert.
Doch, das ist doch dieser ZDF-ARD-Staatsvertrag.
Wir sind im besten Sinn des Wortes ein volkseigener Betrieb.
Aber Sie können Gebühren...
Wir gehören nicht dem Staat, wir gehören nicht dem Parlament.
Nein, Sie gehören nicht dem Staat,
nein,
aber Sie haben einen Staatsvertrag, auf dem Sie Gebühren generieren.
Aber wir werden nicht von der Staat... Ich kann Ihnen sagen, der Staat hat beim... Also mein Sender ist der Westdeutsche Rundfunk und da hat die Politik... Die Politik hat einen so minimalen Einfluss inzwischen. Das war mal anders, aber ich meine, ich glaube, im Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks sind noch 5 Politiker oder 6.
Okay,
und die Gesamtheit der Bürger ist doch eine andere Interessengruppe als eine politische Institution. Die Europäische Kommission, das ist ein Verstoß gegen ihre eigenen Wettbewerbsregeln. Die finanzieren auch Euronews mit einem zweistelligen Millionenbetrag jedes Jahr.
Die Bundesrepublik finanziert Arte und Frankreich finanziert Arte. Also
nein, das stimmt nicht. Frankreich vielleicht, aber in Deutschland wird Arte von der Rundfunkgebühr finanziert. Das heißt, hier von all diesen Menschen, die hier sitzen und den anderen draußen und auch von Ihnen. Alle, die Rundfunkgebühr zahlen. Das heißt, das ist, wenn Sie so wollen, ein Bürgerfunk. Das ist doch was völlig anderes. In der Tat gibt es Medien, und das ist, manchmal staunt man ja. Ich dachte, ich kriege jetzt ein bisschen mehr Haue wegen Griechenland. Ich habe da schon manchmal gestaunt, weil eine meiner Töchter, die ist so Spezialistin für Social Media und die schickt mir manchmal Sachen so, Papa, hast du das gesehen? Weil ich komme ehrlich gesagt nicht dazu, Blogs zu lesen. Und dann staune ich manchmal, dass da in irgendeinem Wohnzimmer irgendwo in Europa einer sitzt, der weder Zugang zu den Quellen hat, manchmal frage ich ja meine Gesprächspartner, hast du da mal einen Anruf gekriegt oder nicht? Also wo völlig unrecherchiertes Zeug sehr breit getreten wird. Und da bin ich nun wirklich der Meinung, in the long run traue ich dem Publikum zu, uns da mehr zu vertrauen, weil da steckt weiß Gott mehr Sorgfalt in unserer Arbeit und sehr viel mehr Arbeit, bevor wir senden. Aber ich würde gerne noch zu der europäischen Öffentlichkeit kommen und würde gerne auch Frau Topali noch antworten. Nehmen Sie mal das Klimapolitik, Sie haben da völlig recht. Trotzdem wird in Polen über Klimapolitik völlig anders auch veröffentlicht als bei uns. Das heißt, für mich ist die Frage, welches Ziel streben wir denn an? Wenn wir unter europäischer Öffentlichkeit verstehen, dass wir auch die Standpunkte der anderen unserem Publikum mitteilen, dann ist die herstellbar. Und das geht dann, wenn wir ein Thema haben von gemeinsamem Interesse. Ich fand das sehr interessant 2002, als es um die Teilnahme am Irakkrieg ging. Da hatten wir in Europa, Sie erinnern sich an die Debatte, ganz unterschiedliche Meinungen. Und da haben auch deutsche Zeitungen, deutsche Fernsehsender sehr viel aus den anderen Ländern berichtet, wie darüber gedacht wurde und umgekehrt. Wir haben das bei der Eurokrise. Wir versuchen ja, die Standpunkte woanders herzukriegen. Und ich sag mal, in Brüssel ist das noch besonders leicht, weil in Brüssel werden Sie sich einerseits Ihrer nationalen Identität bewusst, weil Sie mit den anderen dauernd zu tun haben, aber Sie sind mit den anderen dauernd konfrontiert. Ich rede pausenlos mit Journalisten aus anderen Ländern, weil die für mich auch wichtig sind, um zu verstehen, was da vorgeht und auch andere Sichtweisen zu verstehen. Und insofern entsteht da so ein kleiner europäischer Nukleus. Aber ich glaube, die Öffentlichkeit selbst, also das, wovon manche träumen, europäische Medien, es gibt jetzt einen Ansatz gerade mit Politico wieder und da merkt man, es ist aber doch wieder sehr stark die angelsächsische Sichtweise auf Europa und die ist auch wieder nur eine, die man ernst nehmen muss, aber sie ist auch nur eine von mehreren. Vielleicht, weil ich inzwischen ein alter Mann bin, ich würde mich gerne auf realistisch erreichbare Ziele konzentrieren. Und da hätte ich ganz gerne, dass daran arbeite ich, dass die Kommunikationsweisen der Institutionen und der Akteure besser werden, damit sie sich dann eben in der Tat auch... Ich hätte gern gehabt, dass der griechische Finanzminister sich auch mal meinen Fragen stellt, vor allem als er noch Varoufakis hieß.
Aber er war vom Economist, der FT und so weiter, hat sich doch allen gestellt. Wenn einer jedes Interview gemacht hat, dann Varoufakis, oder täusche ich mich
an? Nein, bei uns eben nicht. Er hat bei uns immer abgesagt.
Er saß doch in irgendeiner deutschen Talkshow da eben.
Ja, in die Talkshows, wissen Sie, das ist eine Seuche. In die Talkshows gehen viele Politiker gerne, auch in Deutschland. Aber sich den harten Fragen eines fachkundigen Korrespondenten zu stellen, das vermeiden Sie nach Möglichkeit. Und das hat schon Helmut Kohl perfektioniert, indem er lieber bei Alfred Biolek aufgetaucht ist. Eine der Fehlleistungen meines Senders. Bin ich nicht stolz drauf.
Wolfen Sie, lass mich mal einmal gerade hier weiter. Weil es wird uns nicht schwerfallen, gemeinschaftlich Themen zu finden, in denen es so etwas wie einen gemeinsamen Diskurs von verschiedenen Sichtweisen in Europa gegeben hat. Nicht nur zum Beispiel in der Frage Grüner, also Entwicklung von ökologischen Standards irgendwann. Es gäbe ein paar mehr, auch in Krisenzeiten oder Kriegszeiten oder möglichen. Gleichzeitig gibt es im Moment die Frage, dass auf allen Ebenen von der Renationalisierung gesprochen wird und dem Auseinanderbrechen Europas. Was aus Ihrer Sicht überwiegt denn? Versuchen wir es mal so rum. Das, wo wir Gemeinschaftlichkeit herstellen oder das, wo wir uns gerade wieder auseinanderdividieren?
So, rede ich jetzt von Griechenland, über Griechenland oder rede ich allgemein? Ja. Also ich muss erst mal sagen, ich bin jemand, der seit Anfang der Krise mich, gut, vielleicht nicht jeden Tag, nicht regelmäßig, aber doch zum großen Teil über die deutschen Medien informiere. Und das weiß ich ganz genau, was das für mich eine böse Überraschung war. Und da meine ich nicht unbedingt nur die Bösartigkeit und die Stereotypen. Ich meine auch, und das, ich muss mich im Voraus entschuldigen, die Genauigkeit und das Niveau der Informationen. Also plötzlich kam es mir vor, als wäre Griechenland eine kleine Insel irgendwo in der Pazifik, ja, und nicht ein Land, das schon 30 Jahre ein Mitglied der Europäischen Union war. Das ist schwierig im Moment in Griechenland und offensichtlich ist es auch schwierig in Europa. Also wir erleben keine gute Zeit, was unsere europäische Identität angeht. Und das Thema, das Herr Lucht eben vorhin angesprochen hat. Und ich frage mich, hätte das überhaupt Sinn, da mit den Medien anzufangen? Oder sollte man vielleicht nicht doch mit dem Hintergrund anfangen? Und ich denke,
das wäre meine Anschlussfrage in diesem Fall.
Ich denke zum Beispiel, ich hatte diesen wunderbaren Vortrag von Frau Gero gesehen im YouTube über... So mit der französischen Mütze, ich weiß jetzt nicht mehr den Titel, also für Respublika Europa, ja, genau. Und da sagten sie zum Beispiel, dass es technisch durchaus möglich ist im Moment, dass man gleichzeitig in allen Sprachen sendet, ja, also Informationen produziert. Und da dachte ich natürlich sofort als Übersetzerin an die Übersetzbarkeit. Und zwar dachte ich, das ist nicht bloß eine Frage der Übersetzung, sondern es muss auch einen gemeinsamen Hintergrund geben, damit das wirklich übersetzbar ist jetzt. Nicht sprachlich übersetzbar, sondern wirklich übersetzbar.
Lassen Sie mich dazwischen, weil es haben in der Finanzkrise ja nicht nur Herr Schäuble und Herr Varoufakis komplett aneinander vorbeigeredet offensichtlich, sondern auch in der Öffentlichkeit Menschen eine bestimmte Sicht genommen, nämlich die ihre, die national geprägt war, und die jeweils andere, sagen wir mal ganz zurückhaltend, nur noch sehr viel bedingter wahrgenommen. Oder täuscht der Eindruck?
Nein, so ist es. Aber das heißt eben, dass das da war, dass der Monster nur geschlafen hatte. Ja? Das wurde nicht durch die Medien erst verursacht, ja? Sondern die Medien oder einige Medien, nicht alle, die haben da, das stand zur Verfügung, man musste nur das Monster aufwecken. Ja. Und das haben aber die Medien auf jeden Fall gemacht und das tun sie auch immer noch, ja. Und zwar in beiden Ländern und auch in anderen. Wie bitte? Was ich damit meine, das war zum Beispiel für mich das war meine erste große Enttäuschung. Also ich hätte nie geglaubt, dass das so leicht in beiden Ländern auf diese Zuspitzung des Klimas gehen würde. Also dass sofort man in Deutschland von dem faulen Griechen reden würde und in Griechenland von dem Nazi-Griechen und so weiter, von den Nazi-Deutschen und so weiter. Aber ja, aber Sie wissen ja, wie das ist. Ja, ich weiß.
Die Frage ist... Also wir haben in der Bild-Zeitung ein paar böse Ausrutscher gehabt. Das nicht nur ist wahr. So, aber ich sag mal, in meinem Programm, also ich habe sehr, wir haben Leute, die kommen nicht vom WDR, sondern in dem Fall vom Bayerischen Rundfunk, weil das für Griechenland ist, die ARD teilt die ganze Welt nach dem Modell des deutschen Föderalismus auf. Ich kann es nicht ändern, das wird auch so bleiben. Aber das Studio Rom ist für Griechenland mit zuständig, es gehört dem Bayerischen Rundfunk. So, da sind, die haben das massiv verstärkt in der Krise. Da haben Kollegen aus dem Land berichtet, in dem Studio arbeiten Griechen, die haben ganz viel aus dem Land berichtet. Das, wo ich berichtet habe oder meine Kollegen in Brüssel, wir haben früher oder später, meistens sehr schnell, alle Papiere der griechischen Regierung in der Hand gehabt. Und glauben Sie mir, wir haben sie gelesen, was nicht immer, das ist nicht Literatur. Ne? Diese Papiere der EU, die sind harter Stoff zu lesen. Und wir haben uns so kundig wie möglich gemacht, auch nicht nur bei der deutschen Position, sondern bei allen anderen auch. Es ist ja schon, wir sind auch teilweise gescheitert. Das ist ja nicht ein Konflikt Griechenland gegen Deutschland gewesen, sondern es ist ein Konflikt gewesen, am Ende war der Griechenland gegen 17 andere. Gegen 17 andere, und zwar alle anderen in der Eurozone. Und zwischendurch waren es noch sehr viele andere Länder. Aber ich frage mich, woher diese Perzeption kommt. Ich habe Kontakt mit vielen Griechen in Brüssel und nicht nur mit den Leuten in der Politik. Und ich käme im Traum nicht drauf, von den faulen Griechen zu reden. Aber dass da eine Regierung zum Teil, wie ich fand, ziemlich waghalsige Sachen machte, die dem exakt widersprachen, was sie vorgab zu tun, nämlich kleinen Leuten zu nutzen.
Das meine die Regierung von Syriza
jetzt. Die Syriza-Regierung, ja.
Ich würde da gerne.
Das ist jetzt übrigens meine Analyse, ja.
Ja.
Ich würde gerne mal dazwischen gehen dürfen. Auch allein um das. Ja, streiten, genau. Politik ist Streit. Ich finde, wir müssen mal raus aus diesem Politik ist Konsens und wer gegen den Konsens ist, polarisiert. Mir wird ja immer gesagt, ich polarisiere. Nein, ich habe eine andere Meinung. Und ich habe in drei Punkten erstmal auf Sie mit den Sprachen und dem, also die Google-Leute sagen mir, in 15 Jahren sind wir mit der Spracherkennung ganz woanders. Wir machen uns keine Vorstellung davon, was wir jetzt schon mit Siri, ich weiß das nicht, ich kann das nicht beurteilen. Ich sage nur, wenn wir jetzt schon über das Mensch-Maschine und das Auto, was wir nicht mehr selber fahren oder so, dann können wir auch mal drüber nachdenken. Ich rede jetzt hier auf Deutsch in Mikro und in Italien kommt das auf Italienisch raus. Das sagen mir die Google-Leute, ich war gerade da. Das Zweite ist, also in den USA meine ich, das Zweite ist das, was Frau Topoli angesprochen hat. Müssen wir mit den Medien anfangen? Da sage ich ja, wir müssen mit den Medien anfangen. Ich war jetzt kürzlich in Polen, habe über Ukraine und Medien gesprochen. Zu erkennen, dass wir wieder bei Karl Marx sind, ja, das herrschende Wissen ist das Wissen der Herrschenden, gilt für die Ukraine und die ganze Diskussion sowas, wie wir das uns nicht vorstellen können. Aber dass der Krieg in den Köpfen anfängt und dass der Krieg deswegen darum ist, wer liest eigentlich was. Also das fängt doch in Amerika schon damit an, wenn die Leute über Intelligent Design und so weiter. Aber machen wir uns doch nichts vor. Wir müssen wieder Bildung und damit heißt Medien, Aufklärung und so weiter irgendwie im Sinne von Adorno und Horkheimer als kritische Theorie in die Gesellschaft bekommen, damit wir überhaupt noch denkfähig sind, weil in Russland, wenn Sie sich das angucken, was Putin-Fernsehen und was da passiert, so, da sind wir hier noch nicht, aber das fängt doch langsam an, deswegen haben Sie doch hier gerade Lügenpresse, Propaganda, steht doch alles da, ja? Und dass wir das alle merken, dass da was passiert, dass wir nämlich wieder in einem Kampf um Deutungshoheiten sind, also im Foucault'schen Sinne um Knowledge Orders, um Wissensordnungen. Wer hat denn überhaupt welche Wissensordnung? Das würde ich jetzt einfach mal so als These in den Raum werfen.
Ja, darf ich einmal dazwischen?
Ja, aber dann noch einen Satz.
Dann machen Sie erst den Satz, sonst kann man
nicht weiter. Und der eine Satz ist, Herr Krause, Sie nicht und vielleicht Sie persönlich sowieso nicht und die ARD nicht, aber dass die Deutungshoheit, die Deutschland von dieser Griechenland-Krise war, eine Deutungshoheit ist, die für eine für mich bizarre Art und Weise in diesem Land funktioniert hat und in dem Moment, wo Sie das Land verlassen haben, hat die nicht mehr funktioniert. Da muss man sich doch schon mal fragen, was hier passiert ist. Also wie hier ein Mainstream an Presse zu Syriza-Einschätzung gelangt ist. Ich kann Ihnen eins sagen, ich habe das Interview von
Varoufakis,
was er der FT gegeben hat, das habe ich gesehen. Dann wurde live rübergeschaltet in die Tagesschau der ARD. Da sagte der ARD-Korrespondent, ich weiß es noch ganz genau, weil ich habe die Bierflasche aus der Hand fallen lassen. Wie gehen wir jetzt mit diesem arroganten Statement von dem griechischen Finanzminister um? Und da hatte ich das Interview live gehört, vorher auf Euronews, Und das war einfach in der makroökonomischen Einschätzung ziemlich okay und in der gesamten europäischen Presse als genauso okay wahrgenommen worden. Und da habe ich mich schon gefragt...
Sonst kommen wir nicht mehr rum.
Ja, aber
Sie merken nämlich jetzt eines, es gibt ganz viel zu diskutieren und eine Menge Spannendes. Ich will Sie nicht unterbrechen dabei. Nur ich weiß nicht, ob Sie es in Ihrem Kopf noch alles zusammenkriegen. Ich habe mit der Zusammenfassung jetzt ein kleines Problem an dieser Stelle, weil es sehr viele Aspekte gibt, die ich spannend fände nachzuvollziehen und weiterzugehen an dieser Stelle. Wir werden sicherlich nicht alles schaffen. Ich bin nicht dafür da, es zu kommentieren. Ich hätte nur Angst, wenn Google meine Texte übersetzt. Wenn Sie das so ordentlich machen wie anderes, möchte ich nicht erleben, was die ansonsten so treiben.
Ich habe Angst, wenn andere
Sie
Leute
kriegen jetzt der Luft leider blöderweise mit allem Recht, was anderes noch zu machen, wieder die Henne- und Ei-Frage an dieser Stelle. Wo ist die Lösung in diesem Teil? Was kommt? Im Moment erleben wir die Renationalisierung von Problemen zu einem Zeitpunkt, wo wir alle Beteiligten wissen, wir müssen es international lösen, weil kein Land in Europa irgendeines dieser Probleme alleine kann.
Ich verspreche, ich komme sofort darauf zurück. Ja. Ich muss aus medienwissenschaftlicher Sicht zwei, drei Sachen sagen. Also zunächst mal, Frau Gero, ich habe seit 15 Jahren Diskussionen über die schöne neue Welt des Internets und auch Social Media. Ich bin da erheblich skeptischer. Erstens mal muss man ja schon mal trennen, wo holen sich die Leute politische Informationen? Das machen sie, wenn sie Online-Angebote nehmen, also nicht Social Media. Sind das, also die Zahlen aus Deutschland und der Schweiz, aus Österreich kenne ich sehr gut, sind das die Annexe der klassischen Medien? Ganz eindeutig. Spiegel oder ähnliche. Und da hat Herr Krause in einem Nebensatz was sehr Wichtiges gesagt. Es geht natürlich auch um die Reputation von Medien, um dazu einzustehen, um zu wissen, wer produziert das Ganze und Ähnliches. Das ist, mit diesem Wohnzimmerblock, das ist immer dieses Bild. Wir haben eine Forschung in Zürich gemacht, es gibt auch eine Forschung der Universität Boston, war es eigentlich sehr unheimlich schwierig zu erforschen, weil wir reden, deshalb bin ich mit YouTube auch ein bisschen vorsichtig, wir reden ja über politische Kommunikation, jetzt mal im weitesten Sinne, und haben uns mal angeschaut, was da eigentlich auf Facebook zum Beispiel verlinkt wird, was da passiert. Und das ist ganz überwiegend Soft-News-Verlinkungen, also ganz überwiegend. Es finden kleinere Diskurse, da haben Sie sicherlich recht, die finden statt, so kleinere Foren und Mobilisierungen. Aber ob da jetzt die großen traditionellen Medien drauf aufspringen müssten, da bin ich jetzt mal sehr vorsichtig, weil sehr häufig werden nämlich genau auch Meldungen aus diesen großen Medien dort verlinkt und sind dort der Kommunikationsanfang einer Diskussion. Ganz häufig haben sie das. Also da bin ich seit 15 Jahren wirklich, dass ich sehr mit dem Thema beschäftigt, äußerst skeptisch. Da kann was passieren, ich will das auch überhaupt nicht kleinreden, da finden auch tolle Sachen statt, aber ich bin wirklich skeptisch, dass das eine deutlich weite Verbreitung findet. Zur Renationalisierung ganz kurz. Wir haben Medieninhalte uns angeschaut der letzten 60 Jahre in Bezug auf Europa, und da gibt es ganz klar zwei Phasen. Es gibt die Phase des Kalten Krieges bis 89 und es gibt die Phase danach. 89, wir haben uns da mal auch überlegt, unter vielen anderen Dingen, auf welches Kollektiv wird denn adressiert? Was ist denn das Wir, das adressiert wird, und was ist denn eigentlich in den Medien, was ist das andere? Und in den Kalten Krieg haben sie ganz nah eine bipolare Welt. Da gibt's kein Europa, ganz wenig, da gibt's der Westen. Ja, es gibt in den Medien als transnationalen Wir-Bezug, wie wir das genannt haben, ist sehr stark auf den Westen, NATO etc. fokussiert. Und wir haben dieses Paradoxon, das fällt natürlich weg nach 90, nicht sofort. Wir haben das 91 zum Beispiel im Irakkrieg 2 noch relativ stark da. Aber dann fällt das weg und teilt sich auf, und das nennen wir so dieses europäische Paradoxon. Sie haben mehr europäische Wir-Bezüge dann tatsächlich. Wenn Sie zum Beispiel die Diskussion über den Kosovo-Krieg nehmen, 99 wird in vielen Medien, wir haben, wie gesagt, 6 europäische Länder genommen, auch Ungarn übrigens, wird schon stark die Rolle Europas auch thematisiert. Also dieses, was machen wir Europäer eigentlich, das ist in der Öffentlichkeit da, dieses Thema. Allerdings wird dann Europa auch durchaus negativ gesehen als Wir-Kollektiv. Wir haben aber gleichzeitig durch diesen Wegfall dieser großen transnationalen Wir-Bezüge eine starke Renationalisierung in der öffentlichen Kommunikation. Es ist recht deutlich, dass hier wieder die Nation in den öffentlichen Kommunikationen stärker im Mittelpunkt steht. Und noch ein allerletzter Satz zu einem Abzug der Privaten, auch aus medienwissenschaftlicher Sicht. Wir haben natürlich ein massives Problem in meinen Augen mit Medienqualität. Das ist ganz klar. Ja, das ist, glaube ich, auch der Kern, über den wir hier reden müssen. Wir haben einen unheimlichen ökonomischen Druck auf Medien, was zum Beispiel in der Schweiz dazu führt, ich nehme an, bei den privaten in Deutschland sowieso Sendern, aber auch bei den Zeitungen, dass zum Beispiel Auslandskorrespondenten einfach abgebaut werden, weil sie nicht mehr bezahlt werden. Es kommen Medienunternehmen bei uns in der Schweiz, die irgendwelche, das ist kein Vorwurf, aber Studierenden im dritten Semester schon abziehen, um irgendwelche in Gratiszeitungen irgendwelchen Blödsinn zu schreiben. Der Journalismus krankt natürlich, das ist nicht, weil die Journalisten schlechte Menschen sind, sondern weil das Geld auch teilweise fehlt. Wir haben zum Beispiel auch mal in der Presse nachgeguckt, mit einer speziellen Software, die wir etwas modifiziert haben, wie viel Pressemitteilungen von Firmen, von Parteien etc. direkt in Medien übernommen werden. Weil natürlich, das wird pfannenfertig serviert. Ja. Der Journalist hat keine Zeit mehr, ist unter massivem Druck. Dann hat er irgendein Newsroom oder Newsdesk oder sowas, dann übernimmt er das Ding. Und da bin ich doch schon auch bei Herrn Krause, dass es schon noch Medien geben muss. Und ich hoffe von daher, dass es die öffentlich-rechtlichen Medien auch noch lang gibt. In der Schweiz ist die Diskussion über die SRG im Moment extrem stark. Ja, 2017 wird sie, wenn es ganz schlecht läuft, abgeschafft in der Form. Ich hoffe es nicht, durch eine Volksabstimmung. Aber dass es Medien geben muss, die zumindest mal versuchen, beide Seiten, was Frau Topali gerade gesagt hat, eben darzustellen. Mhm.
In der Frage der Qualität, Sie sehen es, kommen die Menschen sich auf dem Podium jetzt wieder näher, was Qualität, was ja auch bedeutet, dass es Journalisten dafür geben muss, weil es einen Filter gibt und nicht
die Propaganda. Mit einer Fußnote.
Zu der kommen wir sofort. Erstmal ist Frau Topalli an dieser Stelle dran. Ich will eben nur kurz die 17:1 von Rolf-Dieter Krause nochmal aufklären. Da geht es ja um die Eurozone an dieser Stelle. Spannend finde ich an dieser Frage, neben vielen politischen Dingen, unter der Medienfrage, die wir jetzt im Kopf haben, wie kann trotzdem die Wahrnehmung stattfinden, dass die eine Seite ein Faktum so wahrnimmt und die anderen sagen, nee, ist ganz anders. Da muss ja irgendwo sozusagen, das ist ja nicht nur, oder ist es nur eine Frage von Qualität, dass Moment. Sozusagen also auf beiden Seiten die sind, die das ordentlich Moment. Beleuchten und auf beiden Seiten die möglicherweise lauter also schreienden.
Wenn es darum geht, die Deutschen und die Griechen, da mache ich nicht mit, weil ich nämlich jemand bin, der mich in die Mitte stellt. Mhm. Ja? Und zum Beispiel dem ARD hätte ich nichts vorzuwerfen. So war das nicht gemeint, was ich eben gesagt habe vorhin, sondern das ist aber so, dass vielleicht das ja, die anderen Medien, wie zum Beispiel die Bild-Zeitung oder der Spiegel auch, ja, um von Zeitschriften jetzt zu schweigen, von anderen, die sind offensichtlich, die haben einen größeren Einfluss, weil eben, wenn da was Blödes oder Böses gesagt wird, das wird dann sofort innerhalb von Minuten und eben über die digitalen Medien dann, nicht über Fernsehen, das kommt dann sofort in Griechenland. Und das ist ein großer Unterschied. Das habe ich Ihnen auch vorhin erzählt. Ich habe jetzt eine Art Neugier entwickelt im Laufe der Krise. Wenn was vorkommt, zum Beispiel eine Regierungsumbildung in Griechenland, ja, dann versuche ich zu sehen, wie schnell das in die deutschen Medien kommt. Und ich glaube, ich habe jetzt eine Rekordzeit erwischt. Zwar, das war bei der letzten Regierungsumbildung von Tsipras nach dem Referendum. Es wurde damals dieser Schauspieler Haikalis, dieser Rechtsradikale, wurde der Sozialminister von Tsipras. Ja? Also ich bin keine Syriza-Anhängerin und keine Varoufakis-Anhängerin. Das sage ich ganz klar. Also da teile ich mehr die Meinung von Herrn Krause. Und ich habe dann gedruckt auf die Bild-Zeitung aber. Obwohl ich Anfang der Krise hatte ich immer auf ARD gedruckt. Das ist zum Beispiel interessant, weil ich den Eindruck habe, dass die Bild-Zeitung einflussreicher ist, was jetzt die innenpolitische Debatte in Griechenland angeht als ARD. Verstehen Sie, wie ich das meine jetzt? Und das war innerhalb von kaum 5 Minuten kam das als großer Übertitel, dass dieser Schauspieler ja genau zum Sozialminister geworden ist in Griechenland. Das ist ja ein Stückchen, das dachte ich mir auch, ja, obwohl das auf einer sehr schrägen war, ja, ja, das ist, ja.
Aber gleichzeitig ist es natürlich eine doppelte Wolte. Sie sagen, Sie nehmen wahr, welche deutsche Zeitung für die griechische Öffentlichkeit wichtiger ist. Das wäre dann europäische Öffentlichkeit in einem bilateralen Zusammenhang.
Das sieht man aber, dass sozusagen die Aggressiven oder die Extremen ziemlich gut miteinander kommunizieren. Oder die Euroskeptiker, ja. Der Rest aber nicht, das meine ich. Also die füttern sich auch gegenseitig. Also die Bild-Zeitung füttert. Das ist noch eine Sache wollte ich.
Die Korrespondenten in Berlin lesen deutsche Zeitungen. Natürlich lesen die auch die Bild-Zeitung und die transportieren das nach Griechenland. Glauben Sie mir, die Bild-Zeitung wirkt nicht direkt in Griechenland, obwohl viel mehr Griechen Deutsch sprechen als umgekehrt.
Aber den Gedanken
es
gerade
macht
zu Ende.
Schlagzeilen
ja.
in Griechenland.
Ich weiß, ja, ist, das sage ich doch. Ja. Es macht Schlagzeilen in Griechenland.
Ja,
Sie wollten eben eines dazwischen. Mit dem
zu der Reputation, das war ja das Stichwort hier, Qualität, Reputation, ja. Und da würde ich gerne so ein bisschen sozusagen die Annahme dekonstruieren, das, was Herr Krause vorher gemacht hat, zu sagen, dafür sind wir als Qualitätsmedien da, weil wir checken das und so weiter. Da bin ich ja im Prinzip bei Ihnen, wenn es denn so wäre. Also ich kann Ihnen ein paar wirklich sehr konkrete Beispiele machen, wo gar nicht die ARD, ich meine weder Sie persönlich noch die ARD, aber wo zum Beispiel die FAZ ein Totalausfall gewesen ist bei der Berichterstattung und wo man eine gewisse politische Nähe von Herrn Stelzner zur AfD eben auch eruieren kann. Und da ist nämlich dann genau das Problem, dass das ja viel sublimierter passiert, weil die FAZ das deutsche Leitmedium ist und weil alle glauben, dass die FAZ so toll und so recherchiert ist, fällt es dann gar nicht auf, wenn das deutsche Bürgertum sozusagen mit Nord-Euro-Fantasien wie mit der Muttermilch gefüttert wird und das dann aber natürlich...
Das ist die Kommentierung, die Sie meinen.
Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, um es mal ganz platt zu machen. Am 17. April war ich in Paris. Am 17. Februar war ich in Paris. Und am 17. Februar gab es eine Krisensitzung im Élysée-Palast, wo die französische Linke Hollande einen richtigen Stress gemacht hat, wegen der Loi Macron, der Reformgesetze. Ja. Die Élysée, alles getobt. Die amerikanische Presse, ich habe die FT und die New York Times gelesen, Headline, Stress im Élysée. Und die französische Presse sowieso. Ich fliege am gleichen Tag nach Deutschland zurück. Keine deutsche Zeitung hatte das als Story. Warum? Weil nämlich 17 gegen 1 war ja diese Deutungshoheit, die ich meinte. Ja, also wir sind ja sozusagen, die bösen Griechen sind da und alle sind sozusagen hinter mit Deutschland. Das heißt, in Deutschland war es irgendwie keine News oder keine passende News, dass die Franzosen vielleicht auch aus dem Konsens bald auskippen, weil natürlich die französische Linke zu Beginn, ich rede vom 17. März, Februar, vom 17. Februar, natürlich mit Syriza sympathisiert hat und de facto das
und jetzt gucken wir weiter rüber. Ist das eine Verschwörungstheorie oder Realität?
Wir sollten uns schon mal ein paar Gedanken darüber machen, wie Medien eigentlich arbeiten. Und das ist schon mal recht wichtig. Also Frau Rero, dass es verschiedene Meinungen auch in Medien gibt, das ist ja kein Qualitätsmerkmal im Gegenteil, das wäre ja positiv. Ja, also das ist mal das Erste. Ich meine, ich muss so viel, wir bringen jährlich ein Jahrbuch raus, das heißt Qualität der Medien in Schweiz. Ich muss immer erklären, was ist eigentlich Medienqualität. Und da würden wir wahrscheinlich alle verschiedene Meinungen haben. Was wir erstmal damit meinen, ist natürlich zum Beispiel Vielfältigkeit. Wie viele Sprecher kommen zu Wort Beiträgen, in Artikeln, gibt's eine Einordnungsleistung, also nicht diesen Twitter-Blödsinn oder News-Ticker-Zeug, und dann wird mir auch mal zum Beispiel gesagt, wenn ich bei meinen Studierenden das sage, die wissen alle, dass es jetzt einen Ukraine-Konflikt gibt, aber keiner weiß, warum der eigentlich entstanden ist. Ja, also diese Frage, was ist da vor 20 Jahren passiert, gibt's Einordnungsleistung? Dann kann man messen, was haben die für Recherchekapazitäten? Man kann den Kommunikationsstil, den Berichterstattungsstil sich anschauen. Ist das eher kognitiv? Ist das eher moralisch aufgeladen? Und Frau Topali, das ist natürlich sowas. Medien verkaufen sich sehr stark über Konflikt und über Zuspitzung. Das natürlich vielleicht ein griechischer Korrespondent sagt, super, in der Bild-Zeitung steht der faule Grieche oder sowas. Das kann er ja auch sehr gut verkaufen in Griechenland. Ja, das ist ja auch etwas, was er wieder als Journalist sehr gut als Aufreger unter die Leute bringen kann. Das, was wir haben den schönen Begriff erwähnt, Empörungsbewirtschaftung. Das ist bei Medien was ganz, ganz Entscheidendes. Ja. Das ist Boulevard, das ist was ganz Entscheidendes, wir wollen uns empören und dass das natürlich in Griechenland genauso funktioniert. Hier kommen dann diese Hitler-Bilder, natürlich auch im Boulevard. So arbeiten aber Boulevardmedien auch. Ja, da kann man, und ich bin da auch nicht, um Gottes Willen, nicht einverstanden damit, Aber man sollte schon bei Qualität erstmal genau gucken. Also verschiedene Meinungen finde ich positiv. Ich bin aber jetzt, da bin ich dann bei Ihnen heraus mit dem Mosaiksteinchen, ich hoffe natürlich nicht, dass europäische Öffentlichkeit oder die Europäisierung größer über den Boulevard abläuft. Ja, das wäre natürlich dann die Katastrophe.
Aber das wäre eine Frage, denn sozusagen keiner hat dieses elitäre Bewusstsein, dass es plötzlich nur noch um dieses geht. Ich will Ihnen das auch nicht unterstellen, aber wenn der Boulevard anders arbeitet und da die Verlinkung näher liegt im Moment,
ja, das,
ist das so? Das wäre ja die Frage.
Das
Ihre Wahrnehmung ist es offensichtlich gewesen.
Aber klar, das ist ein Problem. Ja. Klar.
Eben deswegen die FAZ zu lesen und die Bild-Zeitung nicht. So. Genau.
Du machst sofort bitte weiter, aber Frau Topalli war eigentlich dran gerade und kam nicht zu Wort.
Ich muss nur was Kleines hinzufügen. Was die Boulevardpresse angeht, bin ich 100% der Meinung, dass es sehr einflussreich sein muss, sowohl in Griechenland als auch in Deutschland, was jetzt die letzten Entwicklungen angeht. Aber zwei Worte wollte ich nur sagen. Ich bin eine alte Abonnentin der FAZ und der Zeit. Ja. Es wurde sehr viel Ungenaues erzählt und jetzt, was rein die Reportage angeht, und ich meine jetzt nicht Varoufakis, ich meine zum Beispiel, dass der Korrespondent der FAZ in Griechenland einen falschen Namen für den Finanzminister zum Beispiel erwähnt hat. Ja? Also, der hat einen Namen erwähnt vor den Wahlen 2012. Der Mann war vor 3 Monaten zurückgetreten. Ja? Also irgendwas stimmt da nicht. Ja? Ich bin da vielleicht ein bisschen pedantisch, aber das muss auch so sein. Es wurden falsche Zahlen genannt, falsche Namen genannt. Es gab den berühmten Artikel, den werde ich nie vergessen, in der FAZ, auch vor den Wahlen 2012. Also damals war kein Syriza in der Regierung. Der Artikel hieß Land ohne Staat. Ja, und es bezog sich auf Griechenland. Und das ist eine ganz konkrete Einstellung, Griechenland als ein Entwicklungsland zu präsentieren. Und es geht also darum, das ist ein Land, das ich werde nie müde, das zu wiederholen, das 30 Jahre lang Mitglied der Europäischen Union war, mit überqualifizierten Beamten, mit sehr vielen Beamten in der EU und in Brüssel, ja, also hochqualifizierte Leute. Das Problem bei uns, das ist die Politik, ja, das sind nicht die Menschen. Es gibt einen Staat und es hat sich gezeigt auch, dass er sehr gut funktionieren kann. Das Problem ist die Politik, das erleben wir jetzt auch mit den Flüchtlingen zum Beispiel. Ja? Also Syriza. Gerne.
Kommt die Beamtenschaft
gerne.
In allen Ehren, aber das stimmt.
Gerne.
Nicht. Tun Sie das gerne.
Also,
kurz zu Ende und dann da weiter.
Und noch eine Sache aber wollte ich sagen. Nein, klar, das nicht über die FAZ, sondern über die nicht offiziellen Medien.
Dann lassen Sie uns da gleich einen Schritt weiterkommen, sonst kommen wir nicht zusammen. Das eine ist ja, darüber wird man nicht streiten dürfen, dass ein falscher Name und falsche Zahlen in einem Qualitätsmedium nicht auftreten dürfen und dass es trotzdem passiert, alles weg. Die Frage, die ich Ihnen, Herr Krause, stellen würde an dieser Stelle, ist lieber, fällt es auch Qualitätsmedien einfacher in einer Krise auf denjenigen zuzuhauen, der sowieso schon Schwierigkeiten hat?
So arbeiten wir doch nicht. Ich meine, erstens, dass Journalisten auch Fehler machen, das ist doch klar, ist mir auch passiert. Ich habe mal kurz vor einer 17 Uhr Tagesschau, wollte ich schnell mal wissen, wie hoch der Anteil der Militärausgaben am griechischen Bruttoinlandsprodukt ist. Und dann hat mir einer 4 zugerufen, ein Informant, und da habe ich 4% gesagt, ist aber falsch, es waren 4 Milliarden, die sie ausgeben. So, das passiert. Also das ist nicht schön, das ist einem peinlich, aber Journalisten stehen doch nicht da und sagen, wir arbeiten fehlerfrei. Also ich jedenfalls nicht. Ich finde auch die Art, wie wir uns den Dingen nähern. Meine Güte, wie oft habe ich mich gefragt, ob ich hier zu teutonisch an die Sachen rangehe, ob ich durch meine Kultur zu stark geprägt bin, dass das vielleicht nicht mehr europäisch geht. Und wir reden auch untereinander darüber. In Brüssel kann man das Gott sei Dank ganz gut und man tut das mit Kollegen aus anderen Ländern, teilweise mit den Kollegen aus dem eigenen Land. Man reflektiert über seine Arbeit und wir tun es auch im Studio. Und ich bin dann oft zu dem Schluss gekommen, nein, das ist es nicht. Europa besteht aus Verabredungen, aus Verträgen, aus Rechtsvorschriften, aus Regeln, wenn Sie so wollen. Die EU besteht aus nichts anderem. Und wenn wir Regeln nicht einhalten, und diese Regeln haben wir alle mal unterschrieben, dann kracht das ganze Gebilde zusammen. Und das erleben wir gerade. Ne? Wenn die Mitgliedstaaten der EU das, was mal vereinbart worden ist, immer nur noch dann akzeptieren, wenn es ihnen passt und immer, wenn es eine Last bedeutet, nicht mehr, dann kracht dieses Europa zusammen. Das prophezeie ich Ihnen. Und das sehen wir bei der Dublin-Konvention, über deren Qualität man streiten kann. Aber es gibt sie und alle haben sie unterschrieben.
Und der Stabilitätspakt, den wir unterschrieben haben, 2003 gebrochen haben, allen voran.
Frau Gero, Sie sind schon wieder nicht präzise. Den Stabilitätspakt haben wir nicht gebrochen, sondern im Rahmen des Stabilitätspakts hat, was ich für einen Fehler gehalten habe, damals die Regierung Schröder eine Sperrminorität organisiert. Und deswegen hat es kein weiteres Defizitverfahren gegeben. Diese Rede, dass Deutschland den Pakt gebrochen hat, ist falsch. Die hat die Möglichkeit, Deutschland hat die Defizit, das hat der Pakt durchaus vorgesehen. Und was Deutschland gemacht hat, was ich für falsch gehalten habe, aber was im Rahmen des Paktes völlig zulässig war, war eine Sperrminorität gegen ein weiteres Defizitverfahren zu haben. So, und das ist nicht ein Bruch des Paktes, es ist, wenn man so will, der Gebrauch des Paktes in falscher Weise. Aber es ist nicht ein Bruch der Regeln. So, und da würde ich gerne mal ein bisschen mehr Präzision anmachen. Können wir bei der Ukraine übrigens genauso sagen. Aber ich will da nicht hin. Und die Frage ist wirklich, uns ist schon unsere Verantwortung auch bewusst. Aber erstens, wir sind nicht die Macher Europas und wir sind nicht diejenigen, die es zu tragen haben. Aber wir müssen es auch vor ungerechtfertigten Angriffen schützen. Die Frage, die ich mir wirklich auch gestellt habe, so auch dann, als die Frage Grexit oder nicht da auftritt, was schadet Europa eigentlich mehr? Wenn wir das, was wir mal vereinbart haben, immer mehr in Frage stellen, aufweichen, außer Kraft setzen, oder schaden wir Europa mehr, wenn auch mal ein Integrationsvorschritt, der mal gemacht worden ist, auch mal wieder rückgängig gemacht wird? Also sprich, wenn auch mal ein Land aus der Eurozone ausscheidet oder aus der Schengen-Zone oder aus der Schengen-Zone. Ja, also so. Und ich bin mit dem Denken über diese Frage gar nicht am Ende, aber ich glaube, dass wenn man sagt, dass man auf der Einhaltung von den Vereinbarungen besteht, das ist nichts Deutsches. Alle Politik zielt darauf ab, Vereinbarungen zu erzielen. Und wenn Vereinbarungen nicht mehr gelten, dann ist Politik am Ende. Und dann landen sie wieder bei den Kanonen. Und da will ich nicht landen.
Frau Gero, ich will Sie an einer Stelle jetzt, Sie beziehen sich direkt darauf, ich will Sie explizit an der einen Stelle unterstützen, auch für diese Runde, dass bei Politik es nicht darum geht, Konsens von vornherein zu haben, sondern die Dissense als solche zu benennen, wo sie sind an dieser Stelle. Die Frage in diesem Zusammenhang ist aber doch, ist es sozusagen ein Medienproblem oder ist es ein politisches Problem im Umgang und hat es was damit zu tun, ob wir uns konzentrieren, auch darzustellen, manchmal die Komplexität eines solchen Problems?
Also da bin ich absolut bei Ihnen, ja. We are trapped into complexity. Also dass wir gerade sozusagen an der Multitüde von Krisen irgendwo natürlich auch eine Fassungsgrenze haben, was da alles so parallel läuft. Ja, Grexit, Flüchtlinge, Ukraine und so weiter, in Umbruchzeiten, in denen sogar noch das Medium als solches, nämlich von Print auf Internet wechselt und wir Filter und Fokus verlieren, bin ich ja bei Ihnen. Das Internet, also nicht, dass ich das Internet nur so überaus liebe, ja. Ich sehe die ganzen Risiken, kein Fokus mehr, kein Filter mehr und so weiter. Und dass wir das alles zeitgleich machen, haben wir ein super Komplexitätsproblem. Aber dazu würde ich gerne ganz konkret widersprechen wollen, wenn Sie sagen, wenn wir hier nach den Regeln gehen und das durchsetzen wollen, ist das kein deutsches Ding, sondern ist das sozusagen allgemeingültig. Genau das nicht. Der größte Teil der Eurokrise war, das nennen wir sie jetzt mal die Südländer, aber inklusive Frankreich, um diskretionäre Spielräume, also um politische Spielräume bei der Beurteilung von Regeln gebeten haben und wir mit diesem Deutschen, die Regeln sind alles da, sozusagen kulturell reingegangen sind. Das heißt, wir haben in dieser Eurokrise, vor allen Dingen bei der Grexit-Diskussion, einen riesen kulturellen Graben gehabt zwischen den Ländern, die auf politischer Diskretion bestanden haben und gesagt haben, wenn die Regeln nicht mehr passen und an allen Enden wehtun, dann müssen wir diese Regeln anpassen, was de facto ja der normale Prozess von Politik ist. Das heißt, wenn Regeln nicht mehr funktionieren, werden sie normalerweise angepasst. Und im Grunde können Sie sagen, immer nach den Regeln gehen ist, ich will das jetzt nicht übersteigern als Argument, ja, aber immer nach den Regeln gehen, nicht hinzugucken, ob die noch passen, da können Sie ganz woanders enden. Ja, das verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ist natürlich eine ziemlich im Grunde sublimierte, totalitäre Herangehensweise, weil Regeln sind nicht statisch. Politik ist das permanente Verschieben von Regeln. Genau. So. Und das Problem der Euro, ganz genau. Und das Problem der Grexit-Krise ist ja, dass wir beides nicht konnten. Wir konnten die Regeln nicht durchsetzen und die neuen Vereinbarungen auch nicht treffen. Das ist die Euro-Krise. Wir bräuchten neue Regeln, die aber nicht durchsetzbar sind, weil irgendein Land wird dagegen stimmen, weil wir das leider immer noch national abstimmen. Das heißt, dieses Catch-22, wir sehen alle, die Regeln passen nicht mehr, aber neue Regeln können wir nicht machen. Das ist die Euro-Krise.
Die These, die finde ich sehr gewagt. Also, dass die Regeln nicht gepasst hätten, darüber, dass wir einen extra Abend.
Ja.
Wenn man, sich, man hätte sich an die Regeln sehr gut halten können.
Also, ich will es nicht wegnehmen.
Ich halte diese These für. Dass sich leider die französische Politik als sehr reformunfähig erweist, das ist wahr. Aber das ist doch nicht. Deswegen sind doch die Vereinbarungen, die mal getroffen worden sind, nicht falsch.
Also können wir jetzt wirklich lange darüber diskutieren.
Das wird eine andere Diskussion.
Was ich dabei spannend finde und was zu unserem Thema letztlich gehört, ist, dass es ja kein europäisches Problem ist, sondern eines, was wir national ganz genauso haben, nämlich einen ordentlichen Diskurs zu führen darüber, was in der Politik richtig und was falsch ist.
Genau.
Das ist auch sinnvoll so und es wäre langweilig und für Sie Beteiligte, für uns auf dem Podium auch langweilig, wenn es nur eine Position dazu gäbe. Man muss es organisieren, um darüber zu streiten. Man muss dann aber auch genau sein im Streiten. Das macht es in Europa mit 28 Sichten. Sage ich ja. Ja, ziemlich vieles. Wir versuchen einen kleinen Schritt dabei zu tun an dieser Stelle. Herr Lucht, Sie haben eben dazu sich äußern wollen an dieser Stelle. Dann gebe ich Ihnen auch den Platz dazu. Jetzt habe ich nämlich meine eigene Frage dazu vergessen.
Jetzt zu so viel äußern. Also zunächst mal, ich glaube, wenn wir, das ist ja, Sie haben vorhin mal die Frage gestellt, auf die wollte ich noch zurück, mit Öffentlichkeit, Gemeinsamkeitsglauben, wenn wir eine weitere Integration haben wollen. Es ist natürlich genau das schon das Problem. Das hat aber mit Medienqualität, da gehe ich auch nicht zurück, zu tun, dass man natürlich möglichst nicht auf Boulevardebene Austauschprozesse in medialer Hinsicht hat. Denn ich habe immer gehofft, ich komme um dieses Zitat, was ich eigentlich fast immer bringen muss, um dieses Luhmann-Zitat rum. Alles, was wir über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir über die Massenmedien von 1996. Wir wissen ja über diese Konflikte nur über die Medien. Das ist unser fast einziger Kanal, den wir haben. Wenn ich ich weiß nicht, ob Sie vielleicht andere Kanäle haben, meine Rause hat andere. Wenn ich über Griechenland was mitbekomme, dann lese oder sehe ich was. Und das ist natürlich, da ist Medienqualität natürlich unheimlich wichtig. Wobei ich nochmal bei Frau Geroda bin, das sind, glaube ich, auch, das darf auch verschiedene Meinungen geben da drin. Ne?
Ich versuche nochmal was zu sagen.
Aber das ganz, ganz kurz noch zu Ende bringen. Und das ist ja die Idee, die wir auch im Nationalstaat hatten. Wir tun ja so, als ob Öffentlichkeit, Identität im Nationalstaat vom Himmel gefallen ist. Das ist eine Entwicklung über 250 Jahre. Und wenn wir uns das anschauen, das ist eigentlich eine hochspannende Zeit, die Aufklärung. Kollege Kleinstäuber hat mal gesagt, Europa ist jetzt was, die Genese, wenn man das mit dem Nationalstaat vergleicht, ungefähr Anfang des 19. Jahrhunderts. Das heißt, Öffentlichkeit hat sich gebildet, in der Öffentlichkeit haben sich Identitätsdiskurse gebildet über gemeinsame Ideen, die ausgetauscht worden sind. Und das ist, glaube ich, wichtig, dieser Kommunikationsraum mit möglichst, sage ich jetzt mal, das kann man eben zum Teil messen, wobei wir werden uns da wahrscheinlich heute Abend nicht mehr einig, was das genau ist, kann man aber nachlesen, was vielleicht hochwertige Medieninhalte diesbezüglich sein könnten. Aber mit verschiedenen Meinungen, das ist ganz wichtig.
Kleine Klammer auch für Sie, Sie hören leider nicht, wer hier wann Nein und Ja sagt. Das ist auch ganz spannend, weil es doch Überschneidungen gibt an Stellen, die man unten vielleicht nicht wahrnimmt. Ich würde trotzdem noch was zurück, was Sie jetzt dabei angesprochen haben. In Brüssel gibt es was ganz Spannendes, was auch ein Nukleus europäischer Öffentlichkeit ist, der sich an einer seltsamen Stelle zeigt. Einer der wichtigsten Austauschpunkte für Journalisten ist das wöchentliche Fußballspiel. Was hat was damit zu tun, was Rolf-Dieter Krause vorhin angesprochen hat, dass natürlich niemand sich dem Journalisten als Politiker der anderen Nationalität gegenüber auskunftspflichtig fühlt. Und so zu diesem Beruf viele Journalisten das Fußballspiel nutzen, um hinterher darüber zu reden, was wird in deinem Land diskutiert, was sagt dir deiner, was sagt dir meiner. Ist das möglicherweise, wenn Sie sagen, wir nehmen sowieso nur über Medien wahr?
Also ich weiß nicht, was da genau besprochen wird. Da müsste man Herr Krause fragen. Ich weiß nicht, ob Sie noch Fußball spielen. Aber ganz generell, wenn er das bringt, der oder die Journalistin. Es geht mir nicht darum, Es geht mir eigentlich darum, ich bin ein großer Journalistenfreund. Ich hoffe, dass sie so gut wie möglich ausgestattet werden, weil sie extrem wichtig sind. Also ich weiß, das ist für Medienwissenschaftler immer schwierig. Wir müssen uns schon klar machen, wir sind keiner von uns, ist, glaube ich, nach Griechenland gefahren oder wenige. Haben Sie das angeschaut? Wir wissen solche Dinge aus den Medien, die über Konflikte. Medien sind natürlich auch heiß auf Konflikte, weil das ist das, was uns alle interessiert. Das ist das, was sie gut verkaufen können. Wenn das dann dazu dient, wenn sie diesen Nukleus des Fußballspielers nennen, dass man vielleicht dann danach die andere Sicht des Journalisten XY dann vielleicht irgendwo über den Griechenland-Konflikt oder über andere Konflikte lesen kann, wenn er dienlich ist auch für diesen, wenn er da Hintergrundwissen vermittelt, dann wäre das natürlich wichtig. Ob das aber wichtig ist, natürlich auf der Seite für die Medien ganz entscheidend, das sind Unternehmen in aller Regel, heraus ist da eine Ausnahme, aber in der Regel sind es Unternehmen, die verkaufen wollen. Das heißt, es muss natürlich auch auf der Seite von uns, also ja, Sie ein Stück weit auch klar, die Rezipienten, muss natürlich auch dann die Nachfrage nach solchen Informationen da sein, was ich schon glaube, die auch da ist, aber Medien denken sehr häufig, leider, unter der momentanen Verdrängungswettbewerb, den da auch stattfindet, dass über Verkürzungen, über Vereinfachungen, über Boulevardisierung, wie es auch so schön genannt wird, die Leute besser abzuholen seien. Ich bin da immer skeptisch. Ich frage mich dann manchmal, das sind auch weniger die Journalisten, mit denen ich spreche, sondern eher die Manager in den Medienhäusern, die dann fragen, warum glaubt ihr eigentlich immer, dass die Leute so doof sind? Also ich meine, man könnte ja mal versuchen, zum Beispiel in der Schweiz, es ist wirklich unsäglich, dass mit Abstand stärkste Tageszeitung ist in der Zwischenzeit 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob man das jemand kennt zufällig. Das ist eine Gratiszeitung. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben sich die deutschen Verleger bis jetzt da zusammengeschlossen und gesagt, diesen Scheiß, Entschuldigung, machen wir nicht. Das ist ein recht boulevardeskes Blatt, was eine super Verbreitung hat. Das finden Sie morgens ab 7 Uhr an jeder Straßenbahnhaltestelle. Fantastisch, das wird ausgelegt. Die haben eine Auflage nur in der Deutschschweiz von 500.000. Hochgerechnet auf Deutschland wären das 8 Millionen. Nur mal so als Vergleich. Die finanzieren sich komplett über Werbung und über Reichweite. Und was da drin steht, das ist aber wirklich katastrophal. Und was ist in der Schweiz der Fall? Wenn Sie dieses Blatt messen, wer hat da Resonanz? Populistische Parteien. Die können das völlig ohne, das ist auch ein ganz wichtiger Medienqualitätspunkt, die können mit Provokationen, mit Tabubrüchen in diese boulevardesken Medien, die gibt es dann auch im Internet, ganz leicht reinkommen. Und das sind eben sehr häufig auch Euroskeptiker. Mhm. Und das meine ich eben, die SVP, die läuft jetzt, Schweizer Volkspartei, ist die rechtspopulistische Partei der Schweiz, läuft jetzt auf das beste Ergebnis ihrer Geschichte zu, im Herbst mit 30+%, also mit Abstand dann die stärkste Partei der Schweiz. Der Herr Köppel, Sie hatten ja das zweifelhafte Vergnügen erst neulich, oder das Vergnügen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, dass wir hier eben auch Medienqualität auch vor allem in dem europäischen Diskurs brauchen. Das ist also für mich ganz entscheidend.
Halten, wie ich das eben gesagt habe. Ja, also, dass wir wirklich Qualitätspresse uns leisten, das müssen wir doch auch mal thematisieren. Dahinter steckt doch tatsächlich eine Geldfrage. Also erstmal, wenn Sie mit jedem Journalisten sprechen, vor allen Dingen die amerikanische Presse, was uns weggebrochen ist, sind Werbeeinnahmen. Ja, deswegen können die, also wenn Sie, ich habe letztens mal in Gesprächen können mit vom Wall Street Journal. Ja, der hat mir mal so ein bisschen erzählt, wie die China-Büros vom Wall Street Journal, die haben alle nur über im Prinzip Werbeeinnahmen funktioniert. Ja. Ist denen komplett weggebrochen, dann schließen wir die ganzen Regionalbüros, die BBC übrigens auch, diese ganzen großen Weltsender in der in Russland zum Beispiel, um darauf zurückzukommen. Das heißt, wir haben im gesamten russischen Raum weder RFI noch vielleicht ein bisschen Deutsche Welle. Aber wenn Sie angucken, was Al Jazeera macht, was das Russlands Auslandsfernsehen macht, das heißt, da sind doch längst Deutungskriege im Gange von wer hat die Information, wer hat die Medien, wer hat die Köpfe und was kommt in die Köpfe der Kinder. Ja? Und dass wir das nicht klarkriegen, dass das Geld kostet, wenn wir Leute trainieren und bezahlen wollen dafür, dass sie A, nachdenken, B, Sachen durchdenken und lesen, dann auch noch kritisch sind, dafür die Zeit haben, das alles nicht in 10 Minuten machen zu müssen, dann müssen wir da einfach richtig Geld hinpacken. Das macht die EU zum Beispiel jetzt. Ja?
Dass das ist aber eine sehr schöne Beschreibung, die Sie da liefern. Geld. Selbstverständlich, aber Sie haben eben auch irgendwann selber gesagt, dass es 58,30 Euro alleine die ARD im Quartal kostet. Das ist sozusagen der Punkt davon, wo es Geld kostet. Und ich will nicht nur über die ARD reden, weil sie kaufen natürlich eine Zeitung und sonstiges logischerweise auch noch
dazu. Ich habe immer so, mein Spaßspruch ist immer, wenn es den Deutschlandfunk hier nicht mehr gibt, weil der ja auch inzwischen so ein bisschen unter Beschuss kommt, dann verlasse ich dieses Land. Ja, also das, was wir uns da an richtig seriösem Radio leisten, diese wunderbaren Journalisten, also I love it. Ja, und wenn wir das daran... So, und das kriegen wir... Es gibt auch andere, aber ich würde mal sagen...
WDR 5 ist ein wunderbares
Programm. Ja, bin ich dabei. Auch Bayern 5, also da gibt es wirklich richtig
Bayern
gut.
2 ist voll.
So, aber der Punkt ist nur, das kostet doch, da sind wir uns doch einig, ein Heidengeld. Und zufällig bin ich auch so im Institut für Medien und Kommunikation, also die ist doch eine ganz große Debatte zum Beispiel, dass jetzt die Rentenanwartschaften dieser Journalisten zum Beispiel beim Hessischen Rundfunk ein riesen Staatsproblem für das Land Hessen sind. Machen wir uns doch nichts vor. Das heißt, wir kriegen doch die Debatte, was wir da finanzieren, und zwar jetzt finanzieren müssen, aber in Zukunft noch finanzieren wollen und können. Die Debatte ist doch mitten auf dem Tisch. Und da ist tatsächlich die Frage, wie viel Geld ist uns das wert, dass wir vernünftige Erziehung machen, vernünftige Bildung machen. Kritische Bürger gehören übrigens auch zu guten Medien, weil keine guten Medien ohne kritische Bürger. Ich hätte da einiges zu berichten, wenn ich unterrichte an der Bucerius Law School und dort also das qualifizierte jugendliche Bürgermilieu abfrage, welche Zeitung die lesen und mir dann sagen lassen muss, genau keine. Dann sind das ja nicht Hartz-IV-Empfängerkinder, sondern Bucerius Law Studenten, die auch keine Zeitung lesen. Dann haben wir doch ein Problem. Das können wir doch mal antizipieren, was da irgendwie mal rauskommt. Und dass wir damit die Demokratie verlieren, so wie Sie es aufgeführt haben, nur weil dann an der Bushaltestelle irgendwie ein Quark steht, den die Leute noch nicht mal unterkomplex erfassen können, ja, da müssen wir uns doch nicht wundern.
Ich will noch mal bei Ihnen, Frau Topalli, gerne eine Henne-und-Ei-Frage loswerden, weil wir vorher schon mal drüber gesprochen haben. Was ist die Ursache dieser manchmal schwierigen Informationen? Liegt sie in der Politik oder liegt sie in der medialen Vermittlung eben dieser Politik?
Also ich bin vollkommen, Herr Luch, das hat das eben auch gesagt, die Medien, die möchten verkaufen. Und es gibt heiße Themen. Nein, ich glaube, dass das Problem auf jeden Fall an der Politik liegt. Also da würde ich auf keinen Fall die Medien dämonisieren. Ich würde gerne vielleicht noch ein Wort sagen zu dieser Kontroverse, seriöse Medien, inoffizielle Medien, Blogs, Internet und so weiter. Es gibt ein interessantes Faktum, das noch nicht wissenschaftlich recherchiert worden ist. Es heißt in Griechenland, dass das Referendum von Juli eben, weil alle sozusagen etablierten Medien, alle Zeitungen und Fernsehsender, die waren alle für Ja. Ja? Und die haben verloren. Und in Griechenland heißt es ja, Sie wissen das, wir erleben auch eine Krise der Politik, ja, weil die Politik sehr an Glaubwürdigkeit verliert und eine Stärkung des Populismus. Zu den Populisten zähle ich auch Syriza. Und Syriza hat gewonnen im Referendum und mit Syriza zusammen und mit seinen rechtsradikalen populistischen Partnern haben eben, heißt es auch, die Blogs, also die inoffizielle Seite, die unkontrollierte, die Wahlen, das Referendum gewonnen. Weil eben die Glaubwürdigkeit der Medien parallel ging mit der Unglaubwürdigkeit der Politik und irgendwann haben die Bürger dann, also die Wähler, zu allem einfach Nein sagen wollen. Ja? Und ich habe auch persönlich festgestellt, als ich mit Leuten gesprochen hatte vor dem Referendum, dass die große Mehrheit wirklich, also diese Nein-Wähler, wirklich über diese merkwürdigen Quellen informiert worden war. Und der Höhepunkt war für mich, wenn ich noch eine Sekunde habe, ich rede ja etwas langsamer, was gleichzeitig für mich ein Höhepunkt europäischer Politik und auch europäischer Politik über die Medien war. Das war, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen hatten, das war die Tsipras im Europaparlament, kurz vor dem Referendum war das, glaube ich. Oder war das danach? Das war vor dem Referendum, genau. Und ich bin sehr dankbar dieser europäischen Politikerin, die Rebecca Harms heißt, weil sie ja den Mut hatte zu sagen, also Herr Tsipras, Demokratie und Putin, das geht nicht. Das war ihr letzter Satz, ja. Und das war für mich als Griechin, die ich mich damals sehr unsicher gefühlt hatte in meinem eigenen Land, was die Zukunft angeht und was die Zukunft meiner Kinder angeht und so weiter. Das war für mich ein Stück Unterstützung. Aber das haben die Syriza-Wähler merkwürdigerweise oder die Nein-Wähler überhaupt nicht mitbekommen. Weil sie nämlich andere Informationsquellen hatten. Das wurde stark filtriert. Ja. Also Tsipras, das wissen Sie, der hatte keinen großen Erfolg gehabt an diesem Tag. Es kam genau das Gegenteil in den Blogs, ja. Dass er offensichtlich applaudiert wurde und so weiter. Ja. Dass es ein großer Erfolg von ihm war. Das ist genau das Gegenteil, als was wir ja gesehen haben, weil die seriösen Mittel, die haben das einfach live gespielt, ja, und jeder konnte sehen, was sich da, ja, die Leute, die wurden trotzdem, die haben sich das nicht angeguckt, sondern die haben sich lieber, weil das nicht mehr glaubwürdig war für sie, also die Realität, ja, die bloße Realität, und die haben sich dann doch lieber über, ja, über diese inoffiziellen Quellen informieren lassen.
Wo sie sich informieren. Das Bild, das ja manchmal so für mich jedenfalls fühlbar war, dass es so von oben nach unten geht, so das Belehrende. Wir leben in einem freien Land und es steht im Grundgesetz nicht wörtlich drin, aber zwischen den Zeilen steht es schon in unserer Verfassung und in den anderen auch. Es gibt auch ein Grundrecht auf Dummheit und von dem wird gerne Gebrauch gemacht. Und das ist die Freiheit der Menschen, aber es ist auch ihre Verantwortung. Bürger haften für ihre Regierungen. Und Griechenland hat das in ganz bitterer Weise zu spüren bekommen. Da hat man es gemerkt. Mir tun die Leute, die einfachen Leute, die die Leidtragenden dieses politischen Desasters sind, die tun mir wirklich verdammt leid. Aber man muss auch sagen, sie haben alle auch die Regierungen vorher. Wir müssen gar nicht nur auf Syriza rumtrommeln, sondern die Regierungen vorher waren ja nicht besser. Und die sind alle gewählt worden. Und Bürger haften in jedem Land, auch bei uns. Wir haften alle für unsere Regierung. Jedenfalls, das Böde ist immer, wenn man in der Minderheit ist, dann haftet man mit, obwohl man sie nicht gewählt hat.
Ja, aber das Demokratie ist nicht die Mehrheit der Straße. Ja?
Also, doch,
nein, Demokratie ist nicht die Mehrheit der Straße. Die Mehrheit der Straße ist, ja, die Mehrheit der Straße ist Robespierre. Wenn die Straße was Dummes will, ist es die Aufgabe der Eliten.
Aber erstmal ist jetzt gerade Frau Topalli angesprochen gewesen und deswegen.
Ich wollte es auch vorhin sagen, es geht mir nicht um Einhalten der Regeln. Da sage ich ganz offen ja. Also ich habe auch nie für eine Ausnahme plädiert. Ja, also nie in meinem Leben. Und die Mehrheit der Griechen auch nicht. Und am Anfang der Krise sah es auch politisch sehr viel anders aus in Griechenland. Also das ist eine Katastrophe, die Deutschen sehr an die Weimarer Republik zu erinnern hat, ja, also und wenn es da um Haftung geht und um Verantwortung, da muss man sich das vielleicht als politisch engagierter Mensch nicht so einfach tun und zu sagen, wir sind einfach dumm, ja, und Schluss.
Also das, nee, da ist aber, glaube ich,
das meine ich, also, das ist aber, meine ich mit die Mehrheit ist aber nicht, der Straße ist keine Demokratie.
Ich wollte sagen, dass wir nicht, ich kann nicht Menschen vor bestimmte Programme prügeln. Ich kann nicht sagen, ihr müsst ARD gucken und nicht RTL2. Ich kann niemanden zwingen dazu. Ich kann niemanden zwingen, die FAZ zu lesen und nicht die Bild-Zeitung. Das ist die freie Entscheidung von Menschen. Da leben wir in einem freien Land. Aber in der Gesamtheit sind wir dann auch verantwortlich dafür, was wir mit unserem Wissen machen. Das meine ich, das ist ein polemischer Begriff, wenn ich sage, es gibt ein Recht auf Dummheit, ist doch klar. Aber das wollte ich jetzt nicht auf die Griechen gemünzt wissen. Was meinen Sie, das erzähle ich meinen deutschen Besuchern im Studio, wenn sie darauf kommen.
Ich bin dabei,
die machen von dem Grundrecht auch gerne Gebrauch.
So, und jetzt bin ich freundlicherweise dran. Erstens, weil wir langsam zum Ende dieser Diskussion kommen. Und zweitens, weil ich gerade dieses strittige Ende als ein ermutiges Zeichen für sowas wie eine europäische Öffentlichkeit empfinde, weil es nämlich darum geht, sich irgendwann wieder aneinander ranzurobben und zu sagen, wir versuchen mal in die Komplexität zu gucken, so wie man in Deutschland niemanden seine Dummheit subjektiv einzeln zum Vorwurf machen kann, aber jedenfalls nicht gesetzlich ändern kann oder für irgendein Programm prügeln. So gilt das in Italien, in England und in Griechenland natürlich auch. Das ist sozusagen Generelles und das, was Herr Lucht gesagt hat, dass wir es über Qualität im Zweifel europäisch auch auflösen müssen, wird auch so bleiben an dieser Stelle und sich nicht ändern. Ich hätte zum Schluss einmal noch eine kurze Frage in die Runde gerne gestellt. Bekommen wir, Herr Lucht, Sie fangen netterweise an, ich gehe jetzt einfach mal rum, so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit und wenn ja, wann?
Also das Zweite kann ich nicht beantworten. Wann?
Oder welche Bedingungen?
Was wir sehen, ich habe mal beim Vortrag von einem zarten Pflänzchen gesprochen. Wir haben eine Europäisierung von nationalen Öffentlichkeiten in den letzten 60 Jahren. Das können wir messen. Wir haben auch teilweise mehr Sprecher von verschiedenen Nationalitäten in den einzelnen Medienarenen drin. Aber es ist noch nicht viel. Also es ist wirklich ein Anfang. Ich würde aber sagen, wenn wir jetzt oder die EU, das, was jetzt mit dem Griechenland-Krise ist ja so halbwegs ausgestanden. Jetzt kommt diese Flüchtlingsproblematik mit den osteuropäischen Ländern. Da bin ich allerdings auch etwas skeptisch, wie das so weitergeht. Aber wenn wir das überstehen, glaube ich schon, dass es möglich ist, dass es diese Europäisierung weitergeht. Denn das ist klar. Also für einen Medienwissenschaftler eine Krise, da bin ich so ein bisschen zweigeteilt, Medien- und Politikwissenschaftler, eine Krise ist für Medien ja mal was Tolles. Also wir haben über so einen europäischen Konflikt ja selten so viel erfahren wie über die Griechenland-Krise. Das war ja wahnsinnig. Also ich meine, für Medien ist das immer gut. Also wenn man das, der Politikwissenschaftler in mir würde ja sagen, ja gut, aber jetzt hoffentlich haut uns das Ding da nicht auseinander. Na, das ist ja immer diese Ambivalenz, die ich da sehe. Wenn man das jetzt übersteht, diese Problematiken, die jetzt da sind, dann bin ich, was die weitere Europäisierung betrifft, nicht skeptisch.
Rotopalli, kriegen wir eine europäische Öffentlichkeit?
Um eine im positiven Sinne zu kriegen, weil, wie wir ja eben gesehen haben, gibt es die vielleicht schon auf negative Weise und die gibt es bestimmt auf einem sehr elitären, sehr begrenzten Niveau, ja, weil wahrscheinlich lesen alle Eliten Europas die Financial Times und das ist es dann, ja. Ja, also da bräuchten wir, glaube ich, vor allen Dingen auch gemeinsame Curricula, zum Beispiel in der Grundschule und im Gymnasium, was Geschichte angeht, sehr wichtig, damit eben der Hintergrund vorhanden ist. Und vielleicht ja, mindestens für ein Semester, ja. Ich meine wirklich gemeinsame Curricula, was Geschichte angeht, was Europa angeht, also Europaunterricht, vielleicht auch was Literatur angeht, vielleicht sollte es eine gemeinsame Liste geben von wichtigen Werken, die, ja, also dann wäre die Voraussetzung sozusagen. Also das können die Medien nicht von alleine betreiben.
Frau Gero.
Ich bin ganz bei Ihnen, ja. Also ich bin, Herr Krause, klar, gibt es ein Recht auf Dummheit, aber es ist die Aufgabe von politischen Eliten, dafür zu sorgen, dass die Dummheit sich nicht durchsetzt. Ja, und das hat viel damit zu tun, dass wir Geld in die Hand nehmen, um vernünftige Argumente zu machen. Für die muss es Aufklärung geben, Bildung geben und nochmal Bildung, Bildung, Bildung. Das Problem ist, dass wir natürlich seit längerem einen Diskurs haben, wo nur noch Ausbildung was zählt, ja. Und insofern Bildung ja als solches keinen Wert mehr hat. Und das merken wir in allen Ecken und Enden. Gilt übrigens idem für die Universitäten, nicht nur für die freie Presse. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn wir Menschen nur noch ausbilden und eben die Bildung nicht mehr sicherstellen über gemeinsame Curricula und Sachen, die vielleicht übers Tagesgeschäft hinausgehen, dann gewinnt der Boulevard die europäische Öffentlichkeit und dann haben wir Europa verloren. Und insofern wäre die Herausforderung wirklich, was können wir tun und welches Geld nehmen wir auch bewusst in die Hand, um für Aufklärung und Bildung zu sorgen, damit wir eine qualitative öffentliche Arena hinbekommen, die Voraussetzungen hat, nämlich dass die Leute gebildet sind, vielleicht sogar zweisprachig und diese ganzen Sachen. Und ich glaube, dass wir das können, wenn wir es wirklich wollen.
Rolf-Dieter, Sie haben am Anfang gesagt, es gibt keine europäische Öffentlichkeit, es wird keine geben. Kriegen wir vielleicht nach der Diskussion doch eine?
Also, beantworte erst die Frage und dann sage ich was noch dazu. Wenn wir, die Frage ist, ich kann mit diesen schillernden Begriffen nicht mehr was anfangen. Wenn wir unter einer europäischen Öffentlichkeit verstehen, dass wir in ganz Europa oder in weiten Teilen Europas über dieselben Themen uns den Kopf zerbrechen, uns informieren und auch zur Kenntnis nehmen, was in anderen Ländern dazu gedacht oder gesagt wird, dann haben wir diese europäische Öffentlichkeit bereits. Es gibt Themen, da passiert das. Über die Eurokrise haben wir in allen Ländern Europas berichtet. So, wenn europäische Öffentlichkeit heißt, dass wir, dass, also nicht wir Journalisten, sondern wir Bürger, die nationale Brille ablegen und sie durch eine europäische ersetzen, dann sage ich, das wird nie passieren. Das wird nicht passieren. Wir werden unsere Identität vielleicht erweitern können, aber die deutsche Brille, die wird bei den Deutschen sein und die griechische bei den Griechen. Wenn man dann das Glück hat, auch mal eine Zeit lang in einem anderen Land zu leben, so wie ich das ja auch tue. Ich fahre auch inzwischen Auto wie in Belgier, ja, tue ich. Das ist mein Problem, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, aber ich habe mich an die Kultur Brüssels gewöhnt und sie adaptiert und ich überlebe damit in Brüssel ziemlich gut. Aber wenn wir das nicht tun, sondern wenn wir in Kassel leben, weit ab von allen Grenzen, kaum in Kontakt mit anderen Nationalitäten kommen, dann wird man das durch, also nicht mit irgendeiner Medienpädagogik oder sowas erreichen. Jetzt will ich noch das eine Ding. Das muss ich jetzt nun loswerden. Wenn dieser Top-Down-Ansatz, ne, dann will ich jetzt mal darauf hinweisen, dass wir im ARD-Studio Brüssel mit sehr begrenzten Mitteln, aber doch eine sehr schöne Sendung produzieren, die sich mit Europa befasst. Die wird zum Beispiel am nächsten Sonntag wieder nach dem Presseclub ausgestrahlt. Sie alle sind jetzt verdonnert, sich das anzugucken und hinterher per E-Mail Vollzug zu melden, bitte bei mir, damit Sie sich damit befassen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das geht, so von oben nach unten. Oder ob Sie von Ihrer Freiheit Gebrauch machen und irgendwie in die Kirche gehen oder irgendwo raus, weil das Wetter schön ist. Oder vielleicht doch den ZDF-Fernsehgarten gucken wollen. Das ist, glaube ich, was dagegen läuft. Weiß ich aber nicht.
Danke. Also, dann nehmen wir das jetzt als Schlusswort. Macht eine Menge neue Fragen wieder auf, sicherlich auch für Sie, ob Sie es als Auftrag nehmen oder nicht. Ich bedanke mich bei den Vieren hier auf dem Podium. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir sind durch damit heute. Wir fangen sonst eine ganz neue Diskussion an und machen. Wir können den Abend nicht in die Länge ziehen an dieser Stelle. Wir können alle diese Fragen in kleinen Runde draußen gleich gemeinschaftlich klären. Aber eine große Runde jetzt nach den 90 Minuten machen wir nicht mehr auf, sonst zerfasern wir uns. Ich bedanke mich, hoffe, dass Sie es spannend gefunden haben und wenigstens an vielen Einzelfragen was Spannendes für sich rausgenommen hat.